Wir lesen heute aus Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Matthäus 25, 14 bis 30. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen. Jedem nach seiner Tüchtigkeit. Und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der, der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe? Und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe, dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Und er wird die Fülle haben, wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappern.
Wir sind schon am 12. Teil der Insiderrede Jesu angelangt. Also nicht am 12. Teil, dass das die Insiderrede 13 Teile hat, sondern so habe ich es eingeteilt. 12. von 13 Teilen. Wir sind jetzt bei den Wiederkunftsgleichnissen. 7 Wiederkunftsgleichnisse. Und bei den Wiederkunftsgleichnissen zieht sich vor allem bei den ersten Gleichnissen wie ein roter Faden die Mahnung Jesu zur Wachsamkeit durch. Wir haben bei den Gleichnissen von der Scheidung und vom Dieb in der Nacht, da könnten wir sagen als Quintessenz: Wachet und seid bereit. Beim Gleichnis vom treuen und untreuen Knecht: Wachet, seid treu und nicht tut nichts, sondern wachet, seid treu und handelt, bis ich komme. Also nicht nur warten. Und das letzte Mal haben wir beim Gleichnis von den 10 Jungfrauen gesehen: Wachet und bleibet dran. Und jetzt die letzten beiden Gleichnisse. Teil 12 ist ja heute das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden oder Talenten. Oder wird unterschiedlich übersetzt. Und dann kommt noch das Gleichnis vom Weltgericht. Die meisten kennen es besser unter der Bezeichnung das Gleichnis von Schafen und Böcken, wo die da erscheinen müssen. Die einen gehen dann zur Rechten und die anderen gehen zur Linken. Und diese beiden letzten Wiederkunftsgleichnisse und damit auch der Abschluss der Ölbergrede, der Endzeitrede Jesu, legen jetzt den Schwerpunkt nicht mehr auf die überraschende Wiederkunft des Herrn. Manche würden sagen, ja, also Wiederkunft der Bruder, der ist ja da schon nicht mehr so ganz auf der Gemeindelinie. Wissen Sie, die Parousie, so der griechische Begriff, der Wiederkunft, der Ankunft oder lateinisch Adventus, daher kommt ja unser Advent, das ist ein Zeitraum, das ist nicht nur ein Zeitpunkt. Parousia heißt eigentlich Dasein. Also ich könnte griechisch sagen, ich bin jetzt, meine Parousie ist erfolgt, ich bin jetzt da, neben Ihnen. Das ist Parousia. Und das ist nicht nur der einmalige Moment, sondern das ist ein Endzeitgeschehen. Und das beginnt mit dem Kommen des Herrn im Verborgenen zur Gemeinde, zur Entrückung. Da heißt es nämlich 1. Thessalonicher 4, die wir übrig bleiben bis zur Wiederkunft, Ankunft, Parousia des Herrn. Und dann haben wir am Ende dieses Parousia-Zeiträumes, am Ende der 70. Jahrwoche, die, ich sage es immer mit dem Fremdwort, Epiphanie seiner Parousie, die Herrlichkeitserscheinung seiner Wiederkunft da, wo ihn alle sehen werden. Also ein Parousie-Geschehen, das mehrere Jahre umfasst, mehrere Ereignisse. Das ist sehr wichtig. Also Wiederkunftsgleichnisse ist nicht ein Punkt in der Geschichte, sondern das ist die Zeit, bevor Jesus kommt und wenn er dann kommt, einmal zur Gemeinde und einmal dann eben auch in Macht und Herrlichkeit. Und die beiden letzten Gleichnisse dieser 7 Wiederkunftsgleichnisse haben es eben jetzt nicht mehr mit der überraschenden Wiederkunft zu tun. Das ist ja bei allen anderen Gleichnissen der Fall. Dass sie schlafen ein, es geht länger, wie sie denken, sie rechnen nicht damit, fangen an, Mitknechte zu schlagen. So, es geht immer ums Gleiche. Es geht länger, wie man gedacht hat. Historisch gesehen jetzt. Natürlich hat die Generation im ersten Jahrhundert gedacht, die haben vielleicht gedacht, es ist eine Sache von ein paar Wochen oder bis in den Herbst des Jahres 30 oder 32 oder in den nächsten Jahren. Aber ganz sicherlich, solange wir noch leben, und es zog sich und zog sich und zog sich, das hat ja die sogenannte Parousie-Verzögerung, hat auch einen heißgeschichtlichen Grund, und jetzt verzog der Herr bis heute. Das ist sehr lange. Aber es ist eigentlich alles schon angedeutet, auch in unserem Gleichnis heißt es, er war lange Zeit weg. Also wenn die Jünger gewusst hätten, was wir schon wissen, hätten sie es eigentlich finden können in diesen Wiederkunftsgleichnissen. Aber jetzt bei den letzten beiden Gleichnissen geht es nicht mehr um die überraschende Wiederkunft, sondern es geht um das Ausnützen der Zeit vom Weggang des Herrn bis zu seiner Wiederkunft. Also der ganze Zeitraum steht jetzt im Blick. Die Zeit, die man ausnützen soll, bis der Herr kommt. Zum einen geht es da, Gleichnis heute Abend, um das Ausnützen der Zeit für die Glaubenden und dann beim nächsten Gleichnis, dem Gericht über die Schafe und Böcke, geht es um das Ausnützen, das müssen gar nicht, so will ich schon sagen, gar nicht unbedingt Gläubige sein, da geht es um Guttäter. Guttäter, die Menschen gut, den Geringsten genau genommen gesagt, den Geringsten der Brüder Jesu, Gutes getan haben. Das hat mit dem Glauben zunächst mal noch gar nichts zu tun, denn die sagen ja selber, wann haben wir dir? Die wollten ihm auch gar nichts tun. Aber was er den Geringsten, meinen Brüder, getan hat. Aber jetzt heute das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und zufälligerweise hat ein befreundeter Pastor mir vor einer Woche geschrieben, er las in seiner täglichen Bibellese Lukas 19, 12 bis 17, und da haben wir ja ein Parallelgleichnis, auch von den anvertrauten Talenten. Es gibt ein paar Nuancen, die anders sind. Ist jetzt nicht unser Thema, aber er schrieb mir, ja, aber wird hier nicht ein reiner Leistungsgedanke dargelegt? Also schaff was, dann wirst du belohnt. Sei faul, dann kriegst du eine Strafe. Ja, widerspricht es nicht total dem Evangelium der Gnade, was hier so geschildert wird, der bedingungslosen Liebe? Wir wollen sehen. Früher hätte ich es mir einfach gemacht, vor 20, naja, vielleicht sogar schon vor 25 Jahren, dann habe ich schon angefangen umzugehen. Ich habe gesagt, ja, das ist gar nicht unbedingt Gemeindelinie, das ist alles Reichslinie und da hat es ja mit Werken und so. Aber wir haben jetzt schon so oft gesagt, ich will es heute Abend nicht wiederholen, gerade die Abschiedsreden haben es mit dem Blick des Herrn zu tun in die beginnende Gemeindezeit, prophetisch. Die Evangelien haben einen Doppelcharakter. Sie fußen in der Reichserwartung Israels, aber sie haben schon, je länger, je mehr, den Blick hinein in die kommende Gemeindezeit. Und da stehen die Jünger pars pro toto, das heißt, sie stehen für die kommende Gemeinde. Wenn zum Beispiel der Herr in der Abschiedsrede sagt, wenn ihr stehen seht, den Gräuel der Verödung, also das endzeitliche Geschehen, das Setzen des Antichristen in den noch zu bauenden Tempel. Ja, da lebt kein einziger Apostel mehr, jedenfalls nicht hier auf Erden. Da merkt man, er spricht sie an als Vertreter der Gemeinde, die in ihnen im Pfingstgeschehen und in der Apostelgeschichte dann wird und auch durch den Apostel Paulus. Das haben wir ja ganz oft, ich habe das ja schon so oft gesagt, aber manche haben es vielleicht noch nicht so. Wenn Paulus an Titus schreibt, sage ich auch nicht, es ist interessant, was Paulus Titus sagt, sondern schreibt er ja auch mir. Sehnschreiben. Was der Herr, Kanon Moratorium 150, was der Herr den Gemeinden sagt, das sagt er allen. Sie lesen ja die Bibel auch so, als hätte sie in Gott geschrieben. Zwar heiß geschichtlich verstanden, aber sie lesen ja auch nicht so, sondern es ist ein interessantes historisches Dokument, aber hat mit heute nichts zu tun. So, und das gilt auch für die Gleichnisse. Jetzt müssen wir mal ein bisschen sortieren. Wir haben hier drei unterschiedliche Gruppen. Eine taucht schon fast gar nicht richtig auf. Sie denken vielleicht schon drei. Wie kommt ihr auf drei? Also die erste Gruppe besteht aus einem Menschen. Das ist der Herr. Ein sehr vermögender Herr. Die zweite, da werden andere Knechte genannt. Die werden nur mal kurz erwähnt. Das sind nämlich die, die nachher den einen hinauswerfen sollen und den anderen noch belohnen sollen. Die werden nur so am Rande erwähnt. Und dann vor allem im Fokus stehen natürlich die drei Knechte oder Verwalter, die so ganz unterschiedlich sind. Fangen wir mit dem Herrn an, mit dem vermögenden Menschen. Es heißt in Vers 14, es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Das war historisch ein reales Bild, das war also eine Geschichte, die durchaus hätte so in der damaligen Zeit sich hätte zutragen können, denn es gab sehr, sehr reiche Großgrundbesitzer, die aber um des schönen Lebens willen nicht in Israel gelebt haben, sondern sie sind nach Alexandria, da gab es eine riesige jüdische Kolonie, mehrere hunderttausend Juden, und auch nach Rom gegangen. Da war das Leben schöner, also irgendeiner Großgrundbesitzer, der in Berlin leben würde oder in England, kann man sich es noch besser vorstellen, hat irgendwelche Landgüter, aber ihre Lordschaft lebt dann in London, weil es da schön ist. Oder weil er dort Geschäfte macht, Handel treibt. Also es war nicht selten, dass vermögende Menschen ihren Besitz verwaltern oder einem Verwalter übergeben haben und sind in die Stadt gegangen, sind in ein fernes Land gegangen. Dass dieser Mann sehr reich war, das ergibt sich auch aus den Zahlen, die hier genannt werden. In der Luther-Übersetzung, so hast du es ja auch gelesen, da war das 1,52 Zentner, da denken wir eher an Kartoffeln oder sowas. Eigentlich heißt es Talente. Und Talente, das ist ein bestimmtes Gewichtsmaß, können Sie sich nicht merken, 60 Minen sind es oder 6.000 Drachmen. Aber die 6.000 Drachmen, ein Talent, etwa 35 Kilo, sind 6.000 Drachmen oder 6.000 Denar. Und damit können wir was anfangen, denn ein Denar war der Tageslohn eines Arbeiters. Also was ein Arbeiter damals an einem Tag verdient hat, in etwa. Das war ein Denar. Also war ein Talent das 6.000-fache Arbeitslohn eines Tagelöhners pro Tag. Ich habe mal gerechnet, habe gesagt, Durchschnittseinkommen 3.000 Euro. Da mögen die einen denken, was, dafür würde ich keinen Finger krumm machen. Die anderen denken, schön wäre es, wenn ich so viel kriege. Ist egal, es soll ja ein Durchschnittseinkommen sein. 3.000 Euro und dann wäre ein Talent, also der am wenigsten bekommt, der konnte ein Talent, dann wäre ein Talent etwa 900.000 Euro. Zwei Talente wären schon 1,8 Millionen Euro heutiger Wert. Und fünf Talente 4,5 Millionen Euro. Es gibt noch eine kleine Unsicherheit. Es könnte sogar hier sich um nicht Silbertalent, sondern Goldtalente handeln. Dann ist die Summe nochmal 70 Mal größer. Aber das spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Aber wir merken schon, das war jetzt nicht ein Taschengeld. Das war wirklich ein Vermögen, das jeder bekommen hat. Da waren wirklich Millionen. Vielleicht sogar noch um viel mehr ging es da. Also, und wenn wir wissen, es ist ja der Herr gemeint, der ist wirklich reich. Der ist sehr, sehr reich. Und er gibt reichlich. Also, die Deutung ist hier relativ einfach. Es ist der Herr gemeint, der nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt für lange Zeit außer Landes war. Es heißt ja, nach langer Zeit kam der Herr. Wird also ausdrücklich betont. Es ist ein Herr, der reich ist, der in ein anderes Land ging, wo sie ihn nicht gesehen haben. Sehen wir den Herrn heute beim Herrn? Bei Gott, dem Vater, sehen wir nicht. Er ist in ein fernes Land, in das Haus des Vaters gegangen, aber wenn er kommt, kommt er und wir oder die Menschen müssen Rechenschaft ablegen und er hat Gerichtsvollmacht. Er hat Gerichtsvollmacht, das ist auch sehr wichtig. Er kann ja nachher verurteilen. Er kann verdammen, er hat Gerichtsvollmacht. Also es ist der Herr Jesus, der außer Landes ging und der dann nach langer Zeit wiederkommt und Menschen müssen ihm Rechenschaft ablegen. Die anderen Knechte werden ja nur so am Rande erwähnt in Vers 28 und 30. Sie vollstrecken das Urteil des Herrn über den Verwalter. Hier dürften wohl Engel gemeint sein als gehorsame Diener Gottes. Jetzt wird's interessanter, denn jetzt kommen die drei Knechte, die sich so unterschiedlich verhalten haben. Einer kriegt 15, der andere 3 und der dritte 1. Kommunistisch geprägte Geist würde sofort aufschreien, so eine Ungerechtigkeit, da fängt es ja schon an. Aber es ist nicht ungerecht, sondern es ist gerecht, weil es heißt, einem jeden nach seiner Tüchtigkeit. Das Wort, das hier steht, bedeutet nach seiner Kraft, nach seinem Vermögen, nach seinen Möglichkeiten, unter Berücksichtigung seiner Fähigkeiten, seinen Fähigkeiten entsprechend. Also abhängig von dem, was Gott ihm ansonsten an Genetik, Sozialisation und Fähigkeiten und Gaben gegeben hat. Sie können nicht einem Kind 50 Kilo aufladen. Da wäre es zwar reich beschenkt, aber anschließend rückenleidend oder gar tot. Das geht nicht. Also es ist passgenau. Jeder, kann auch schon sagen, jeder von uns bekommt nicht das Gleiche, sondern unterschiedlich, je nachdem, wie der Herr Begabung und Fähigkeiten in unser Leben gelegt hat. Das ist also ein Geschenk Gottes. Das ist eine Vorgabe Gottes. Sie können innerhalb der Vorgaben Gottes sich bewegen, aber sie können über eine gewisse Grenze nie hinaus. Also ich kann üben, wie ich will, ich werde nie Bach werden oder Rubens. Also, aber ich kann natürlich meine mathematischen Fähigkeiten nach oben entwickeln oder auch durch Vernachlässigung nach unten. Und da merken wir schon, darum sage ich das auch, dass wir schon die Vorgabe Gottes, dass die Gabe Gottes hineinspielt in den Verantwortungsbereich des Menschen. Ich mache es an einem Beispiel. Man sagt, Friedemann Bach, der Sohn Johann Sebastian Bachs, wäre noch begabter gewesen wie sein Vater, aber er hatte nicht die Disziplin. Johann Sebastian Bach übte unheimlich viel und Friedemann Bach lebte lieber. Und so, er hat zwar auch Dinge komponiert und so weiter, aber man sagt, er wäre eigentlich begabter gewesen, aber durch Vernachlässigung seiner Gaben ist das nicht so zum Tragen gekommen. Also wir haben alle etwas ins Leben gelegt bekommen, Fähigkeiten und Gaben, aber die sind nicht starr, sondern wir können innerhalb einer gewissen Bandbreite uns entwickeln, nach oben oder nach unten, ist klar. Noch ein einfaches Beispiel. Meinetwegen sind Sie ein begabter Tennisspieler oder Tennisspielerin, Sie wissen es aber nicht, weil Sie nie Tennis spielen, ja, dann werden Sie diese Gabe zwar haben, aber nie entwickeln, was jetzt übrigens nicht so schlimm ist. Ja, aber ich meine nur, oder Sie spielen, aber Sie spielen zu wenig oder nicht richtig angeleitet. Ja, aber dieses Verständnis, das hilft uns auch für den geistlichen Bereich. Gott ist der Geber aller Gaben. Und damit kann keiner sagen, ich habe es aus mir. Muss immer sagen, es ist Geschenk Gottes. Aber er kann es entwickeln oder er kann es schleifen lassen. Aber beim Entwickeln und beim Schleifen lassen, sagen wir mal, beim Entwickeln kann auch nicht sagen, das ist meine Leistung, das ist auch Geschenk Gottes. Ja? Aber es geht ineinander über. Und das ist sehr wichtig für das Verständnis dieses Gleichnisses. Nun haben wir die zwei Arten von Verhalten in der Zeit vom Weggang bis zur Rückkehr, die eben in diesem Gleichnis, in dieser Parabel in der Gestalt der zwei ersten Verwalterknechte deutlich gemacht wird und eines dritten. Gehen wir zur ersten Gruppe. Also der kriegt 5 und der andere 2. Ich lasse mal offen, warum die nachher auch Frucht bringen, so viel bekommen. Also natürlich jeder nach seinen Fähigkeiten, aber da liegt ja auch vielleicht schon ein Gedanke drin. Aber das ist jetzt eine Sache für sich. Den verfolgen wir heute Abend nicht. Aber sogleich ging er. Es steht zwar im griechischen Grundtext nicht das sogleich, aber dieses unverzüglich ergibt sich. Also er bekommt es und er legt gleich los. Er legt gleich los. Nicht erst mal Zeitung lesen, Kaffeepäusle machen, die Frau zu Hause anrufen, nochmal aufs Klo gehen, nochmal einen Kaffee kochen, nochmal in die Zeitung gucken, Schwätzle beim Kollegen und dann, ach, ist schon Mittag, naja, dann machen wir es heute Nachmittag. Aber genau das Gegenstück, 7:30, der legt los oder 7 oder 6 oder 5 oder wann sie eben normalerweise mit der Arbeit. Sogleich ging er hin, das hat Luther eigentlich gut zum Ausdruck gemacht, der die 5 Talente empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann, man könnte auch übersetzen, erwirtschaftete weitere 5 dazu. Und desgleichen auch der mit 2. Nur, der hat nicht so viel und von dem erwartet Gott dann auch nicht so viel. Der kann nur 2 bringen. Ja, die Quantität ist überhaupt nicht die Frage hier. Es geht um die Treue mit dem, was Gott dem Einzelnen anvertraut hat. Also Gott sagt am Schluss nicht, naja, also du hast nur vergraben, ich hätte mindestens 1 erwartet, aber wenn es gut wäre, 2 oder gar wieder andere 5. Nein, nein, da es geht um Treue im Anvertrauten. Das kann sehr wenig sein, aber dann da treu. Es kann sehr viel sein, aber dann da treu. Das ist das Moment. Also wir müssen uns das mal so vor Augen stellen, das ist ja ganz normales Arbeitsleben. Die Ersten haben also gearbeitet, sie haben die Zeit genutzt, sie haben das getan, wofür sie eigentlich da sind. Das ist auch ein wichtiges Moment. Ich weiß nicht, ob Sie eine Firma haben, wahrscheinlich die meisten von uns nicht. Peter, du hast eine gehabt, aber wenn du Leute eingestellt hast, dann hast du die nicht zum Kaffee trinken eingestellt. Das unterstelle ich mal. Da warst du eher ein strenger Chef, glaube ich. Ne? Gut, okay. Also einer, wo man Leistung bringen muss. Ich kenne ihn ja vom Sport, da wird nicht rumgesessen. Ja. Also, und ist ja auch klar, die müssen ja nicht nur das verdienen, was sie kosten, sondern sollen dir ja auch Nutzen haben. Drum beschäftigst du sie ja. Also es ist das Allerselbstverständlichste. Da ist noch gar nichts Negatives dran, wenn ein Verwalter, ein Herr sagt, ich habe euch da angestellt, eingestellt, verantwortliche Tätigkeit, Geschäftsführertätigkeit, nicht zum Nichtstun, sondern dass ihr arbeitet. Also das ist normal, fast hätte ich gesagt, stinknormal, aber das sagt man ja nicht in der Bibelstunde, also sagt es ganz normal, ja. Also nicht stinknormal, aber ganz normal ist das. Da ist jetzt noch, das hat auch mit Leistung in dem Sinn nichts zu tun. Das ist das, was man erwarten kann. Das soll hier zum Ausdruck kommen. Es ist ja ein Gleichnis aus der Arbeitswelt. Mal aufpassen, dass wir nicht falsche Dinge hier hineininterpretieren. Es geht um das ganz Normale. So wäre es eigentlich. Das kann man erwarten. Jetzt beim anderen, das kann man nicht erwarten. Wenn ein vermögender Großgrundbesitzer sein Vermögen in 5, 2 und 1 Teil aufteilt und dann hat der eine immer auch nur ein Vermögen bekommen, dann hat er sich ja nicht gedacht, dass der das jetzt vergräbt. Das hat er sich ja nicht so gedacht, sondern er soll ja damit arbeiten. Das ist ja der Witz. Also, und jetzt kommt, so viele Knackpunkte, wie ich heute schon genannt habe, also es kommt ein weiterer wichtiger Punkt, lassen wir mal das mit dem Knacken. Es kommt ein weiterer wichtiger Punkt, was hat er eigentlich gemacht? Er hat es vergraben und was hat er jetzt die lange Zeit gemacht? Na, man kann es vielleicht so sagen, arbeitstechnisch nüt. Der hat gemacht, was er machen wollte. Der war auf dem Golfplatz, der war Urlaub, der war, weiß ich nicht, der war immer nur mit den eigenen Dingen beschäftigt. Es geht nicht nur darum, dass er nichts erwirtschaftet hat, sondern er hat sein Leben mit sich und nicht im Auftrag und Sinn des Herrn verbracht. Er hat sein Leben verplempert. Eins hat er allerdings nicht getan. Er hat die Finger nicht an das Gut des Herrn gelegt. Also das hat er schon bewahrt. Dann wäre ja noch eine Stufe mehr gewesen, hätte gesagt, naja, so richtig knacken lassen kann ich es nur hier im Leben, wenn ich das Talent verjuble. Wer weiß, ob der nochmal kommt, vielleicht hat er ein Schiffsunglück oder sonst was. Und dann fällt mir immer noch was ein, dann stibitzt sich beim anderen eins. Also ein Verbrecher war in dem Sinne nicht. Er war nur faul, also nur in Anführungszeichen. Aber der Herr, und das, dem müssen wir jetzt gleich sagen, sagt er nicht nur, er war faul, er war böse. Das ist ein unabänderliches Urteil der Bibel, des Wortes Gottes. Und da dürfen wir nicht in der Exegese nachher zum Gegenteil wiederkommen. Also nach dem Motto, irgendwie ist doch okay. Nein, es ist böse. Nicht nur faul, was er getan hat. Jetzt kommt also der Herr nach langer Zeit wieder und es geschieht das, was wir auch so gut im Gedächtnis und im Ohr haben. Er fordert Rechenschaft. Der 5 Zentner empfangen hatte, brachte weitere 5 und der Herr lobt ihn. Recht so, du Tüchtiger und Treuer. Man könnte jetzt auch übersetzen, du Gläubiger. Das ist dasselbe Wort. Treue und Glauben und Vertrauen, das ist alles ein Wort. Recht so, du fleißiger und gläubiger, treuer Knecht, Mitarbeiter. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu des Herrn Freude. Und das Gleiche geschieht dann mit dem mit den zwei Talenten, der wird auch gelobt, mit den gleichen Worten. Also nicht, ja, der andere hat fünf gebracht, guck dich mal an, du Minderleister und so. Ich sage es nochmal extra, jeder seiner Fähigkeit nach. Deswegen lassen Sie das Elende vergleichen. Es bringt nichts. Fragen Sie sich, was hat Gott in mein Leben gelegt? Und machen Sie sich nicht mit dem Vergleichen kaputt. Man kann sich nach oben vergleichen, man kann sich auch nach unten vergleichen. Ja? Also beides ist nicht gut. Jetzt kommt aber, naja, ich muss vielleicht noch einen Satz sagen, wenn Sie sagen, ja, ist das jetzt gemeindegemäß und so? Ja, schauen Sie, Paulus spricht auch davon, dass es unterschiedliche Begabungen gibt. Er spricht von unterschiedlichen Herrlichkeiten in der Geistleiblichkeit. Lesen Sie 1. Korinther 15 durch, da gibt es welche, die leuchten wie die Sonne, wie die Sterne, wie der Mond. Ist ein Riesenunterschied. In die Sonne kann man überhaupt nicht blicken, in die Sterne schon und im Mond in der Regel auch. Aber die Leuchtkraft ist sehr unterschiedlich. Oder er sagt in 2. Timotheus 2, Vers 12, so wir dranbleiben unter dem von Gott auferlegten Bleiben, in der Arbeit, in der Last, im Dienst, werden wir nicht gerettet werden, sondern mitherrschen. Also die Rettung und das Regierungsaufgaben bekommen, das sind zwei verschiedene Dinge. Wir werden es am Schluss immer, kann gerettet sein, aber wie durchs Feuer, ohne dass man irgendwelche Aufgaben und irgendwelche höhere Berufung noch anschließend hat. Wir halten jetzt nur mal fest, dass dieser Gedanke, dass die im Himmel, ich sage es mal so, im Himmel ist im Judentum ein stehender Begriff, in der rabbinischen Literatur auch für bei Gott. Das ist auch nicht in erster Linie eine geografische Bezeichnung, sondern eine Bezeichnung bei Gott. Unser Vater im Himmel ist, natürlich erhebt seine Augen empor nach oben, aber ist, wo Gott ist. Der Himmel ist dort, wo Gott ist. Wenn der Herr im neuen Himmel und neue Erde auf die Erde kommt, dann ist der Himmel auf der Erde. Da, wo der Herr ist, das ist der Himmel. Ja, also das ist durchaus auch ein Gemeindegedanke. Unterschiedliche Herrlichkeiten, das hat mich am Anfang gestört. Da habe ich gedacht, naja, das muss doch alles so sozialistisch gleich sein und da darf kein Quäntchen Unterschiede sein, das ist eine Art geistlicher Kommunismus, aber es lehrt ja die Bibel gar nicht. Es lehrt die Bibel nicht. Die Frage ist, das will ich jetzt aber nicht behandeln, ist diese Unterschiedlichkeit für immer oder bis alle Aufgaben erfüllt sind und dann gibt es noch einmal einen neuen Zustand? Da will ich mal ein Stück weit offen lassen. Aber jedenfalls, beim Herrn gibt es immer noch Unterschiede. Es wird nicht so sein, dass bei der Entrückung alle gleich sind, aber alle herrlich. Ich sage immer so, alle haben eine Grundherrlichkeit, aber eine unterschiedlich ausgeprägte Individualherrlichkeit, die dazukommt. Und jetzt kommt der interessante dritte Knecht, und darum habe ich sie auch nachdenken lassen, weil da stachelt es uns ja. Das ist schon mal gut, es ist immer gut, wenn es uns stachelt. Wenn uns alles glatt runtergeht, dann bleiben wir nicht mehr hängen. Der Text provoziert ja richtig. Denn beim dritten Knecht geschieht etwas, was wir nicht erwartet hätten. Und ich kann mir vorstellen, wie die Gesichter der Jünger auch nach unten gegangen sind. Da trat auch herzu, der einen Senden empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg das Talent in die Erde, siehe, da hast du das Deine. Das klingt so harmlos. Da klingt ja, wenn man im ersten Moment so liest, denkt man, ja, das ist so ein armer Kerl, der dem Leistungsdruck nicht standgehalten hat. Und jetzt steht er da zitternd vor seinem zurückgekehrten Herrn und das Talent wackelt in seiner Hand, die 35 Kilo, was es jetzt immer auch genau war. Aber das ist ein böser Mensch. Das ist eine Frechheit, was er hier macht. Das ist Gott lästerlich, denn er klagt eigentlich den Herrn an. Er macht das, was Adam, als Gott ihn gerufen hat, nach dem Sündenfall im Garten Eden auch getan hat. Er hat nicht gesagt, Gott gibt ihm ja die Chance zum Bekenntnis, Adam, wo bist du? Da geht es nicht darum, hinter welchem Busch, Baum er steht, sondern wo bist du hingekommen? Chance zum Bekenntnis. Warum versteckst du dich? Weil ich gesündigt habe. Gott, du wusstest doch Gott alles. War doch nicht nötig, dass Adam Gott informiert. Chance zum Bekenntnis. Was ist passiert? Was ist los? Macht bei Gott uns übrigens auch. Bei uns macht das Gott auch, so rum geht der Satz. Gott weiß das alles, aber er wartet auf uns. Heute Nachmittag habe ich noch bei einem Rabbi zugehört. Und im Judentum, da wird ganz stark unterschieden zwischen Vergebung im Yom Kippur-Tag, zwischen Mensch und Gott und Mensch und Mensch. Und bei Menschen muss man manchmal warten. Also, der klagt wie Adam seinen Herrn an. Adam hat nämlich gesagt auf die Frage, hast du etwa gegessen? Ja, ich bin quasi völlig unschuldig. Die blöde Nuss da, die du mir gegeben hast. Man muss schon mal deutlich sagen, was er eigentlich gesagt hat. Das Weib, das du mir gegeben hast. Vorher hat er noch gejubelt, dann hat er gesagt, die ist doch schuld. Und was hat die Frau gesagt? Ich bin schuld. Nee, die Schlange. Eigentlich ist ja Gott schuld. Er hat das Ganze so machen lassen. Ich kann eigentlich gar nichts dafür. Die Umstände, die Verhältnisse, ich musste geradezu. Die Schwiegermutter, wenn wir im Fußballspiel wären, der Ball, der Rasen, der Wind, der Schiedsrichter. Es lag an allem, nur nicht an uns. Und dann merkt man schon, auf was für einen Trichter der gekommen ist. Er sagt, du bist ein harter Mann. Kann man das von Gott sagen? Kann man wirklich sagen, du erntest, wo du nicht gesät hast? Hat Gott nicht gesät? Hat er nicht sein Leben vom Herrn? Hat er nicht seine Gaben und Befähigung vom Herrn? Ist nicht jeder Atemzug ein Geschenk Gottes? Ist, dass er aufstehen kann, nicht Gabe Gottes? Ist das, was er an Vermögen bekommen hat und an geistigen Fähigkeiten, dieses Vermögen zu verwalten, nicht ein Geschenk Gottes? Hat Gott nicht alles getan? Denken Sie an Jesaja 5, die Weinbergallegorie. Der Herr hat den Weinberg umzäunt, er hat die Steine weggenommen, er hat einen Wachturm gemacht und. Und dann sagt er, und jetzt kann ich Frucht erwarten, aber ihr brachtet Herlinge, also stinkendes, faulendes Zeug, das man nur abschneiden kann und wegwerfen kann. Daher kommt wahrscheinlich auch das, dass man sagt, es stinkt. Das stinkt nicht nur zum Himmel, das stinkt. Das heißt wörtlich stinkt. Und der dreht es einfach um und sagt, naja, also unter den gegebenen Umständen habe ich noch das Beste getan, ich habe es vergraben, da hast du wieder. Und er klagt den Herrn an als ungerecht, als Sklaventreiber, der andere arbeiten lässt und selber nichts tut. Angeblich fürchtet er ihn so sehr, aber er fürchtet sich nicht, eine lange Zeit nichts zu tun. Das ist also gelogen. Ich kann doch nicht sagen, ich bin voller Kniewackeln vor dir und ich weiß um deine Erwartungshaltung, aber da wackle ich lieber 50 Jahre mit den Knien, als irgend nur einen Schritt zu machen. Ach, das ist ja lächerlich. Das ist gelogen. Das ist eine plumpe, faule Ausrede, die sogar gipfelt in der Blasphemie, in der Gotteslästerung. Er greift den Herrn an. Und wenn wir es jetzt auf Jesus deuten, Sie müssen sich mal vorstellen, was für ein Schlag ins Gesicht. Ja, Herr, du hast ja gut, du sitzt da im Himmel, wir müssen hier unten einen schweren Weg gehen und leiden und du weißt ja gar nicht, was Leiden bedeutet und sterben und so und ins Gesicht gespuckt werden und ungerecht behandelt zu werden, was harte Arbeit ist. Hallo, geht's noch? Aber wenn es einer weiß, dann er. Und das sagt er ihm. Du erntest, wo du nicht siehst. Letztendlich ist es wirklich Blasphemie. Alles, was der Mensch hat, ist Geschenk Gottes. Darum sagt Paulus in den Korintherbriefen, aller Ruhm gebührt Gott. Und der sagt das Gegenteil. Er ist lieblos. Es kommt auch noch dazu. Selbst wenn sein Herr so wäre und selbst wenn die Forderung ungerecht wäre, so geht es doch darum, Gewinn zu erwirtschaften. Das heißt jetzt im übertragenen Sinn, Barmherzigkeit ausleben, Liebe zu üben, diakonisch zu sein, das Evangelium zu sagen, das Nicht-Wirtschaften, das Nicht-Arbeiten, dass die Gnade sich nicht auswirken lassen, das ist nicht nur neutral und vorwurfsvoll gegenüber dem Herrn, sondern das ist auch ein Schaden für alle anderen Mitknechte. Wenn wir mit unserem Pfunden nicht wuchern, das ist also ein bisschen altes Lutherdeutsch, dann tun wir nicht nur dem Herrn weh, sondern was hätte Gott in unserer Familie, in unserem Hauskreis, in unserer Nachbarschaft, Beruf oder so wirken können? Durch wen hätte Gott, es geht nicht um Leistung, es geht darum, dass Gott sagt, du bist der Hammer in meiner Hand, du bist mein Sprachorgan, du bist der Prophet in meiner Hand. Ich möchte dich benutzen und wir sagen, nö. Das ist lieblos, das ist besserwisserisch, das ist anmaßend, das ist böse. Das ist also nicht so harmlos, was er hier macht. Er ist ein liebloser, frommer Egoist. Also es geht um das rechte Glaubens- und Gnadenverständnis. Es geht hier nicht um Leistung. Die anderen haben auch in dem Sinn keine klassische Leistung im klassischen Sinn erbracht, sondern sie haben eigentlich Gott nicht im Weg gestanden. Ich mache das immer meiner Kuh Elsa deutlich, Entschuldigung, wenn Sie die Kuh Elsa schon kennen. Die Kuh Elsa hat von Gott eine Fabrikationsanlage eingebaut bekommen. Ein Wunderwerk. Vorne wird Gras angeliefert. Na, hinten kann man jetzt nicht sagen, aber unten kommt Milch raus. Ist doch ein Wunder. Kann man trinken. Aber wenn Sie vorher die Grasbüschel in Ihr Glas machen, also es wird nichts. Das wollen Sie auch nicht. Aber die Milch. Und mit der kann man so viel machen. Das ist die bestimmungsgemäße Art der Kuh. Die Kuh hat sich nicht selber konzipiert. Die Kuh kann nichts dafür, dass sie diese Möglichkeit hat. Die kann Ihnen das auch nicht erklären. Keine Ahnung, sagt sie. Ich mampf da in der Wiese vor mich hin, dann lege ich mich hin und dann kommt der Bau und dann kommt das weiße Zeug da unten raus. Kann das auch nicht erklären. Ich kapiere das auch nicht. Es spielt auch gar keine Rolle, ob du es kapierst. Aber die Kuh weiß, dafür bin ich da. Blöd reingucken und auf der Weide spazieren gehen und grasen. Das ist meine Aufgabe. Das ist keine Leistung. Es geht darum, einfach das zu leben oder das die Gnade sich auswirken zu lassen, was die Gnade will. Also die Leistung besteht eigentlich darin, Gott nicht im Weg zu stehen. Das ist keine Leistung. Das ist ein Nicht-Nicht-Verhindern. Das andere müssen wir aktiv tun. Wir müssen nicht im Gehorsam leben, nicht im Glauben. Wir müssen unser eigenes Leben leben. Wir müssen nicht an der Arbeit sein, nicht im Dienst. Verstehen Sie, der hat ja das Talent vergraben. Und da war auf dem Tennisplatz und dann war er in Buxtehude und dann war er sonst wo. Ich meine, man darf nach Buxtehude, man darf auch auf dem Tennisplatz. Ich habe nichts gegen Buxtehude. Ich war übrigens noch nie in meinem Leben da. Schaffe ich wahrscheinlich bis zur Entrückung auch nicht. Aber wenn das Leben ist, wenn man sein Leben vertrödelt und verliert, dann ist man seiner Art, seiner Bestimmung gemäß, hat man nicht gelebt. Darum geht's. Die Kuh bringt in dem Sinn keine Leistung. Sie lebt, wie sie als Kuh zu leben hat. Und dann gibt's Milch. Der Christ lebt, sollte leben, wie ein Christ lebt. Und dann gibt's Frucht des Geistes. Das ist keine Leistung, das ist das Normale. Die Liebe will lieben. Der Versöhnte will versöhnen. Der Barmherzigkeit Erfahrene will barmherzig sein. Der Gnade erfahren hat, will gnädig sein. Der Hilfe erfahren hat, will anderen helfen. Das ist doch keine Leistung. Das so lebt man. Ist es schlimm? Ist Gott ein Sklaventreiber, weil er sagt, du sollst so leben, wie ich lebe? Ist doch keine Strafe. Das wäre das Normale. Dumm wäre es, wenn wir meinen, es ist besser, als anders zu machen. Besser zu wissen, wie der Herr. Also es geht auch nicht darum, dass der erste Teil Gnade ist und der zweite dann Werk, so wie es Kleingedruckte in irgendwelchen Verträgen, ja, du unterschreibst und dann, ach nee, jetzt habe ich noch ein Zeitungsabo an der Backe für die nächsten 2 Jahre. Was weiß ich von Bunte oder Gala, etwas, was man nur zum Verfeuern verwenden kann eigentlich. Ne? So irgend so ein Schmarren. Das gibt's ja manchmal. Und so kommt manchen das Christsein vor. Erst heißt, komm zu Jesus, alles toll und schön und gut und ist alles Gnade und so. Und dann sieht man so nichts an am 5.4.2017 in der Bibelstunde. Aber jetzt kommt's Kleingedruckte. Haha, das habt ihr euch so gedacht, da mit Gnade alles und so. Jetzt kommt's Kleingedruckte, jetzt kommt's auf euch an. Nein! Aber ein richtiges Gnadenverständnis und Liebesverständnis beinhaltet das. Die Liebe will lieben. Das müssen wir uns vor Augen stellen. Ein Kommentar sagt, Gott bewertet, ob wir ihn ehren. Ja, wie ehren wir Gott? durch Vertrauen und Treue. Das Leben wäre verfehlt, wenn man es dem dritten Knechte gleichtäte und versäumte, den Plänen seines Herrn zu folgen. Ich habe mir ein Beispiel überlegt. Nimm mal an, da ist jemand, der ist völlig mit seinen Vermögensverhältnissen am Ende, total verschuldet, völlig pleite, keine Chance mehr, je wieder einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Und ein Freund kauft ihn raus. Und nicht nur, dass er alle seine Schulden übernimmt, sondern er stellt ihn auch noch an verantwortlicher Stelle als Geschäftsführer in seinem Unternehmen an. Und ist doch klar, dass dieser Freund, der das getan hat, den nicht als Geschäftsführer anstellt zum Nichtstun, sondern er sagt, das ist doch auch wieder eine Chance für dich. Ja, und wie wäre das jetzt, wenn dieser Entschuldete und sozusagen von der Pleite Gerettete jedes Mittagessen und so, und wen er trifft in der Firma, lobt er seinen Freund und Chef. Toll, was der für mich gemacht hat. Aber am Arbeitsplatz macht er keinen Handschlag. Also hallo, geht's noch? Und das ist der faule, böse Knecht. Er kann Jesuslieder singen bis zum Umfallen. Der kann alles Mögliche machen, aber sein Verhalten widerspricht dem diametral. John MacArthur sagt, ich habe es mal versucht zu übersetzen, Treue ist das, was er von ihnen verlangt, aber das Gleichnis deutet darauf hin, dass alle, die treu sind, zu einem gewissen Grad fruchtbar sein werden. Die fruchtlose Person wird als Heuchler entlarvt und völlig zerstört. Die ist gar nicht echt, das zeigt sich dann. Das stimmt was nicht. Und jetzt verstehen wir, wenn Sie dem folgen können, die Reaktion des Herrn. Ansonsten kriegt man ja wegen dieser Schroffheit, das kann doch jetzt auch nicht sein. Hat doch nichts verbrochen, der arme Kerl. Klar, war jetzt nicht gerade ein Normbrecher hier, aber er hat ja auch nichts kaputt gemacht. Er hat was Schlimmes getan. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Und deswegen die Reaktion des Herrn. Statt Eingang in das Reich Gottes geht es in die Gottesferne. Gerhard Meyer sagt, das Urteil ist verheerend. Hier wird falsch verstanden und missbrauchter Protestantismus an der Wurzel getroffen. Also wir haben hier eine Echtheitsprobe, die er nicht bestanden hat. Er ist ein frommer Heuchler. Und das wird uns jetzt in den letzten Minuten beschäftigen. Ist er jetzt ein echter Christ, der untreu ist und ein Ich-Leben führt? Oder ist er von vornherein ein Schauspieler, ein Pseudochrist, bei dem es eben jetzt nur rausgekommen ist, dass er gar nicht echt ist? Immerhin, der Herr nennt ihn seinen Knecht. Und immerhin, der Herr gibt ihm Vermögen, gibt ihm Gaben. Und immerhin, der Herr sagt nicht, ich wusste von vornherein, dass du keine Frucht bringen kannst, sondern er sagt, ich hätte es erwarten können. Die Mindestanforderung, die will ich noch kurz streifen, die der Herr an diesen bösen, faulen Knecht hat, ist, dass er es zu den Wechslern bringt. Er wird verschiedentlich verstanden, aber nicht einmal das hat er getan. Also jetzt in der Parabel gesprochen, zur Bank, Wechsler, also damaligen Banken, und dann hätte es mit Zins, hätte es 1% Zins pro Jahr oder so gemacht, oder 2 oder 3 oder 4 oder 5. Nicht mal das hat er gemacht. Es gibt Ausleger, die sagen, ja, das ist, also das, wenn er schon selber nicht arbeitet, dient und hingeht, so hätte er doch die unterstützen können, die arbeiten. Also er spendet für Missionswerke oder er unterstützt sie in ihrem Dienst, in ihrer Arbeit. Er selber ist nicht so in der Arbeit, im Dienst, aber er macht es den anderen leicht. Das Schlimmste wäre, er steht ihnen noch im Weg rum oder geht gegen sie vor. Aber hier ist ja eher die Gruppe, die gar nicht da ist. Der führt sein eigenes Leben, der ist sonst wo. Der schon so viel hat, bekommt auch noch das hinzu. Und jetzt wollen wir uns natürlich am Schluss fragen, das ist sozusagen die Gretchenfrage hier, wer sind nun die untreuen, faulen, bösen Knechte mit diesem falschen Gottesbild und dem falschen Gnadenverständnis? Sag mir jetzt nicht zu schnell, naja, sagt er schon, der Begriff Knechte kann ja gar nicht Gemeinde sein. Paulus, ich habe das schon oft gesagt, nennt sich mit Vorliebe Galeeren Unterruderer. Sklave Christi Jesu, Soldat, Landwirt, Verwalter. Das Verwaltersein, der Begriff, der hier vorkommt, kommt ständig bei Paulus vor. Und er sagt, bei einem Verwalter wird nichts anderes gesucht, als dass er treu ist. Genau das, darum geht es ja, treu. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, kann man sich ein echtes Gotteskind vorstellen, das nie geliebt hat, nie vergeben hat, nie seinen Glauben bekannt hat, nie in irgendeiner Weise etwas getan hat? Oder hat es das getan und ist dann abgefallen und dann ist wie nichts? Ist das aus der Gnade fallen? Ist das, wenn man die Weinrebe abschneidet vom Weinstock? Wir lesen einmal 2. Korinther 5, Vers 10, wo wir feststellen müssen, dass zunächst einmal auch die Glaubenden nicht in ein Verdammungsgericht, aber in ein Beurteilungsgericht kommen. 2. Korinther 5, Vers 10, die bekannte Stelle. Paulus, wir müssen alle vor dem Bema, vor dem transportablen Richterstuhl Christi offenbar werden. Das heißt, man sieht alles. Versteckspiel geht da nicht mehr. Damit jeder empfange, Apostel Paulus, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Auch immer ganz nüchtern, man kann auch als Christ Böses tun. Und es geht hier natürlich nicht darum, dass die Welt uns gegenüber offenbar wird. Der ganze Kontext ist Treue, Verantwortlichkeit, Dienst. Der Herr gibt uns Gaben, der Herr sät, der Herr legt den Grund. Und dafür müssen wir auch Rechenschaft ablegen. Also genau das Modell so. In 1. Korinther 10 wird das ja dann aufgegriffen, dass der Grund gelegt ist, aber jeder soll gucken, wie er drauf baut. Man kann Gold, Silber, kostbare Steine bauen. Das sind übrigens Dinge, die man nicht machen kann. Sie wissen ja, wie es Meißner Porzellan entstanden ist. War es der Starke, August der Starke. Er wollte ja Gold und dann kam die Porzellanerfindung, das weiße Gold. Kann Gold nicht herstellen. Also ich glaube, heute gelingt es, aber im ungeheurer Aufwand und ist auch nicht ganz so wie unser Gold. Ist egal. Also das kann man nicht machen, Edelsteine und so. Das sind Dinge, da merken wir schon, die Gott auch mit Druck und Lebensvollzug schenkt. Aber Holz, Heu, Stroh kann man auch auf diesen Jesusgrund bauen. Das geht sehr schnell. Das sieht man auch sehr schnell sehr viel. Aber es hat keinen Bestand. Es ist nicht werthaltig. Das Werk eines jeden, so Paulus in 1. Korinther 3, wird offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen. Mit anderen Worten, das ist der Richtstuhl Christi. Weil er in Feuer geoffenbart wird. Auf dem Grund Jesu Christi. Und das wird beurteilt. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Echtheitsprobe. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, durch die Gnade, ergänzt sich, so wird er dafür auch noch belohnt werden. Gott beschenkt ihn, dann steht er Gott nicht im Weg und hat Frucht und dafür kriegt er wieder was geschenkt. Also es ist, multipliziert sich. Was er machen kann, er kann Gott davonlaufen. Dann bleibt der Frucht leer. Und dann baut er auch Holz, Heu, Stroh, Stoppeln. Und das wird dann auch, wenn jemand so etwas drauf baut, dann wird es verbrennen. So wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie das Feuer. Das ist ja jetzt ein kleiner Unterschied. In unserem Gleichnis heißt, er kommt dorthin, wo Heulen und Zähne klappern ist. Er ist fruchtleer. Und Paulus sagt jetzt in 1. Korinther 3, naja, der ist auch fruchtleer, da ist nichts geworden. Aber er selbst ist wie gerettet. Er bleibt gerettet. Und viele haben da an Lot gedacht. Abraham, der Frucht bringt. Lot, der in die fruchtbaren Weltgegenden wollte, Sodom und Gomorra, also das, die fruchtbare Ebene. Er wollte auch die Welt bekehren, er war im Tor der Stadt, er war Stadtrat. Und dann hat Lot nicht Sodom bekehrt, sondern Sodom hat seine Familie bekehrt. Die Frau hielt schon gar nicht aus, so war sie mit dem sodomitischen Geist infiziert, dass sie sich nicht, trotz der Warnung, nicht umdrehen konnte. Und die zwei Töchter waren auch schon zwei Früchtchen, stimmt's? Na, da kommen ja dann die, sie haben gedacht, na, wo kriegen wir jetzt Nachkommen her und machen ihren Vater besoffen und den Rest der Geschichte kennen sie. Moab vom Vater. Da kommt die Moabiter her. Aber man sagt, Lot, schönes Modell, also schön in Anführungszeichen, gerettet wie durchs Feuer. Gut, also ein Spannungsfeld, was stimmt jetzt? Und jetzt lesen wir auch noch Philipper 3. In Philipper 3, also schon einer der Spätbriefe des Paulus, heißt es in Vers 17, ich lese jetzt nur die ersten Worte, seid meine Nachahmer. Und dann in Vers 18, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sagen, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Da geht es nicht um Welt. Dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, ist eh klar. Es geht um solche, die eben nicht so wandeln, wie er es als Vorbild gegeben hat. Es geht um Christen. Können Sie auch die von Böhmele über, da können Sie alle Auslegungen lesen. Also mag sein, dass es irgendeinen gibt, der das nicht so versteht, aber gängige Auslegung ist, es geht hier um die Gemeinde. Seid meine Nachahmer, aber es gibt viele, von denen ich euch oft gesagt habe, nun mit Weinen sage, bei der Welt wäre das ja klar, aber Menschen, die sich zur Gemeinde halten, Paulus weint über sie und er hat das oft angesprochen, dieses Problem. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi, das heißt, sie wollen nicht den klaren Christusweg gehen. Und jetzt kommt etwas, was doch wieder ganz stark Richtung unseres Gleichnisses geht. Deren Ende ihr Verderben, deren Gott der Bauch, also sie leben ihren Bedürfnissen, deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Ich sage mal so, es bleibt einfach ein gewisses Spannungsfeld. Es gibt Dinge in der Bibel, die kann man nicht so oder so beantworten, sondern nur so und so. Und schlechte Auslegungen schlagen sich immer auf eine Seite, weil sie es problemlos werden wollen. Also da wird dann die andere Seite immer komplett ausgeblendet. Es gibt Dinge, die können wir hier nicht vollständig lösen. Da sind wir einfach in ein Spannungsfeld gestellt. Und das ist so ein Spannungsfeld. Wir müssen einfach die Fülle der Schrift stehen lassen. Alles stimmt, obwohl ich es ganz logisch nicht zusammenkriege. Ich denke so ein bisschen auch wieder an das Gleichnis vom vierfachen Wortsamen. Die erste Gruppe können wir ja vergessen, das sind ja die, wo gar nichts sich tut. Die letzte Gruppe ist auch problemlos, die bringt 30, 60, 100-fältig Frucht. Aber die zweite und die dritte Gruppe, die ist ja interessant, die zweite Gruppe, die nimmt es mit Freuden an, aber wenn es Schwierigkeiten gibt, ja dann lieber doch kein Christ. Die sind irgendwie gar nicht echt. Ja? Die dritte Gruppe, die ist echt, aber die bringt auch keine Frucht. Da kommt kein Talent dazu, weil die Sorgen des Lebens Dornen und Hecken ersticken. Irgendwo zwischen zweiter und dritter oder in der dritten Gruppe ist diese Nahtstelle. Ich kann es Ihnen nicht sagen, es ist ein Spannungsfeld. Bisher habe ich immer gern gesagt, naja, die zweite Gruppe kann abfallen. Das sind die Erleuchteten, die hineingeschmeckt haben, die Mitläufer, die auch dem Munde nach Christus bekennen, aber wo es nicht tiefer gewurzelt ist. Ich sage immer wieder, schlimm, wenn die das Sagen in der Gemeinde haben. Aber ich bin mir heute nicht mehr ganz sicher, und da habe ich gesagt, ab der dritten Gruppe kann man eigentlich nicht wieder verloren gehen, aber ich bin mir heute nicht mehr ganz sicher, ob nicht irgendwo in der dritten Gruppe, Frucht bringt sie jedenfalls keine. Im positiven Fall vielleicht 1. Korinther 3, gerettet wie durchs Feuer, im negativen Fall Echtheitsprobe gar nicht bestanden. Ich lasse das mal so stehen, weil ich glaube, die Schrift lässt es auch stehen. Aber wir sehen immer das Negative. Geht es Ihnen auch so? In der Homiletik habe ich eigentlich gelernt, ein negatives Beispiel wirkt wie drei positive. Also muss dreimal was Positives sagen, damit jetzt habe ich so viel Negatives. Wir sind das so drauf fokussiert, auf den einen, wo schief geht. Aber eigentlich, was hier steht, ist doch was Wunderbares. Es gibt Lohn. Immer unter uns gesagt, wollen Sie umsonst arbeiten? Da waren wir ganz auf der irdischen Ebene. Also gibt es wenige Menschen. So Idealisten. Also die meisten Menschen wollen zumindest Nahrung und Kost und Logis. Das ist das Minimum, oder? Für Umme, das ist, also außer Sie haben schon so viel, dass Sie sagen, ist mir auch gerade egal. Aber normalerweise arbeitet der Mensch ja für Lohn. Das ist ganz normal. Und jetzt ist jedes Gebet, jeder Dienst, jeder Gehorsam, jede Barmherzigkeit, jedes Mitbauen, jeder Verzicht, jedes Abwenden, jedes auf einen Menschen zugehen, jedes Gott durch sich wirken lassen, jedes Lieben wird noch belohnt. Dass ich so bin, wie ich sein sollte und auch gern sein will, wird auch noch belohnt. Ist doch super. Das ist so ein bisschen wie, Sie spielen unheimlich gern Fußball. Und es kommt Real Madrid und sagt, du darfst bei uns Fußball spielen, 7 Tage die Woche und kriegst noch 10 Millionen im Monat. Was? Super, wollte ich sowieso. Ich spiele sowieso 7 Tage, es ist ein bisschen, aber verstehen Sie, wir sehen das nur so negativ, aber das Adolf Heller hat gesagt, alles ist Baumaterial nach oben für unsere Herrlichkeitsleib. Alles, was Gott durch uns wirken kann. Da weint jemand, sie gehen nicht vorbei und sagen, es ist doch mir egal, ich muss jetzt dringend nach Hause, was weiß ich, Krimi dritter Teil gucken oder mein Google-Hupf essen oder keine Ahnung, oder mich nervt schon, wenn ich den sehe, sondern sie sagen, Mensch, was ist denn los? Sie erfahren von der Belinda, du hast ja, und sagen, Mensch, die Arme, da muss ich dran denken im Gebet. Und der eine oder andere sagt, was könnte ich vielleicht machen, vielleicht könnte ich denen helfen. Ja, das ist doch, und dann sagt Gott, ja schön, und dafür belohne ich dich ja auch noch. Das ist das, was ich, das dürfen wir auch mal ganz positiv sehen. Es wäre doch komisch, wenn da gar nichts in unserem Leben wäre, wenn gar nichts zu spüren wäre. Und wir sehen auch, dass Gott hier Unterschiede macht. Wen er reich beschenkt, von dem kann er auch mehr erwarten. Gucken Sie mal, Sie verraten mich jetzt aber nicht, ich werde fürs Bibellesen bezahlt. Wow, ist doch super. Ich habe Freunde, die, vielleicht verantwortliche Stellen, so, die wissen hinten und vorne nicht mit ihrer Zeit klarzukommen. Geschäftsführer und so, die kommen nach Hause, denen fällt der Kopf schon beim Abendessen auf den Tisch vor Müdigkeit. Der muss sich das rausschneiden, jedes Engagement, alles. Dass Gott von mir mehr erwarten kann, geistlich gesehen, also als von ihm, das ist doch logisch, sage ich mir auch immer. Ich habe ja ganz andere Voraussetzungen, die Gott jetzt mir gegeben hat. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Viele sind Rentner, haben doch gute Voraussetzungen. Doch Zeit. Die können sie vertrödeln, die können sie für sich verbringen, sie können vergraben. Also wenn man jetzt nochmal an Friedemann Bach denkt, ich bin ja gleich fertig. Da merkt man auch schon, was für ein Blödsinn. Der kann komponieren und der kann spielen. Vergraben heißt, er macht es gar nicht. Er macht es nicht. Das ist doch schrecklich, wenn man ein Kind oder einen Enkel hat, der höchst begabt ist, aber der hat keinen Bock, der hat keine Lust. Wir sind höchst begabt, reich beschenkt und Gott kann von uns erwarten. Sie können sich mal überlegen, was hat eigentlich Gott in mein Leben gelegt? Und was kann er erwarten und wo darf ich auch getrost mich zurücklehnen? Denn Gott ist ja kein Sklaventreiber. Ich habe nicht 5 Talente, ich habe vielleicht nicht mal 2, aber vielleicht haben sie 1 oder ein halbes. Aber das dürfen Sie sich dann schon überlegen. Also es ist keine Strafe, die Liebe Gottes ausleben, auslieben zu dürfen, zu lieben, wie er liebt. Und dann gibt es Frucht, dass Sie heute Abend in der Bibelstunde sind, dass Sie Ihre Bibel aufschlagen, dass Sie beten, dass Sie darüber nachdenken, dass Sie Ihr Verhalten im Lichte des Wortes und des Geistes Gottes kritisch beleuchten, dass Sie mal Entschuldigung und solche Dinge sagen können. Das ist doch Wirkung des Geistes. Ist doch schön, leben wie Gott lebt und dafür wirst du noch bezahlt. Ronaldo, geistlichen Sinn, Ronaldo, kriegst Millionen dafür. Und was für eine Herrlichkeit, wir werden staunen. Wir werden staunen und sagen, ja also das, für das bisschen, was ich, ist ja, ich bin ja erschlagen. Kennen Sie das, wenn man viel mehr kriegt, wie man erwartet hat? Das macht einen ja, das berührt einen ja total peinlich. Wie schön, wenn der Herr auch dann zu uns sagen kann, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu des Herrn Freude. Wir beten. Vater, wir danken dir, dass du uns mit hineinnimmst in dein Wesen, in dein Wirken, in dein Leben, in dein Lieben, in dein Werk, in dein Bauen. Und dass du uns so reich begabt hast, dass du uns so reich begnadet hast, nicht nur vergeben hast, nicht nur uns verändern willst, sondern uns auch benützen, in guten Sinn verwenden willst für deine Sache. Und wir wollen sagen, wie es im Alten Testament so oft steht, Hini, Herr, hier bin ich. Und das schenkt, dass wir über diesen Text nachdenken, dass uns ein heiliges Entsetzen und Erschrecken packt, wenn wir von dir gezeigt bekommen, wir sind auf der Seite der Faulen, der Trägen, der Bösen. Und dann die Gnade umzukehren. Und eine tiefe Freude, wenn du uns zeigst, ja, mein Knecht, ich kann durch dein Leben etwas bewirken. Dann lass uns noch mehr in deiner Spur laufen, noch konsequenter, noch treuer. Wer weiß, wie bald du kommst. Lass uns nicht fruchtleer durch dieses Leben gehen. Lass uns unser Leben nicht vertrödeln. Amen.